Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde in aller Welt. Sofern Sie Deutsch sprechen und meine Ansagen hier verstehen können, seien Sie auf das Wärmste begrüßt hier zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 3. April 2025. Ja, diese eindrückliche Flaggenkulisse im Hintergrund, sie steht symbolisch für die deutschsprachige Welt in allen Ländern. Und obwohl wir natürlich mit der künstlichen Intelligenz auch eine Simultanübersetzung zustande bringen könnten. Ich wäre also in der Lage, AI induziert auch Chinesisch zu sprechen, wollen wir doch fürs Erste die Kirche im Dorf lassen und mein akzentfreies Hochdeutsch soll hier Sie durch die Geröllhalden der Aktualität führen. Heute erscheint die neue gedruckte Weltwoche griechische Tragödie oder Seifenoper. Ein prominenter französischer Autor, Michel Elchaninov, Chefredakteur des Philosophie-Magazins und Bestseller-Buchautor in Frankreich, beschäftigt sich mit der Verurteilung von Marine Le Pen sehr differenziert und auch etwas ausholend in die Familiengeschichte, die Ballade, ja geradezu der Fluch der Familie Le Pen. Und Herr Elchaninov schreibt hier, dass es der Vater von Marine Le Pen war, der dieses Finanzsystem da, dieses Kanal- und Abzweigungssystem bezüglich der EU-Gelder installiert habe. So sei also das, was nun die aktuelle Chefin des Rassemblement National heimgesucht habe, gewissermaßen die späte Rache ihres Vaters, ihres von ihr abgesetzten Vaters gewissermaßen aus dem Grab. Sie sehen also, hier werden alle Register der französischen, der griechischen Tragödie gezogen, aber es gibt eben auch andere Aspekte. Und für mich ist ein Thema im Vordergrund, nämlich die Frage nach der Politisierung der Justiz. Das ist ja auch hier jetzt der Verdacht im Raum. Es gibt ganz intensive Diskussionen, auch in den französischen Medien und in einer Fernsehsendung gestern haben wir gesehen, dass da auch ein brisantes Faktum noch ans Licht kam, nämlich dass der Verband der französischen Staatsanwälte und Richter gewissermaßen eine Kampfansage gegen das Rassemblement National lanciert hat, schon vor einigen Monaten, was natürlich die Frage aufwirft, ob die Justiz überhaupt noch politisch neutral ist in Frankreich. Die Rechtslage, soweit ich jetzt da informiert bin, aufgrund der Lektüre, die Rechtslage ist so, dass es also Gesetze gibt, die eben mit einer provisorischen Verfügung definitiv jemanden, einen Politiker ausschließen können von politischen Ämtern, auch davon kandidieren zu können. Ich erachte so etwas als viel zu weitgehend, als unverhältnismäßig, aber es ist eben ein Gesetz, das man anwenden kann. Das müssen dann höhere Gerichtsinstanzen entscheiden, ob das nun rechtmäßig war in diesem Fall. Aber wir hören, dass nun also die Berufungsverfahren beschleunigt werden sollen, auf das dann die Marine Le Pen vielleicht doch noch kandidieren könnte 2027. Aber unabhängig davon, das ist natürlich ein ganz schwerer Schlag und eine schwere Behinderung jetzt für diese Politikerin, die laut Umfragen sogar in Führung sei bezüglich des französischen Staatsamts. Könnte natürlich jetzt auch dieser Entscheid den Märtyrerstatus von Marine Le Pen zementieren. Allerdings, Shakespeare's Drama, der Erbe, der Ziehsohn Jordan Bardella steht bereit und ist da im Hintergrund lauernd und die Journalisten stürzen sich jetzt natürlich auf diese mögliche Rivalität, griechische Tragödie oder Seifenoper zur Verurteilung von Marine Le Pen. Dann unser Reporter Daniel Rieser, Grönland gegen Trump, Reise in die eisige Kampfzone der Geopolitik und wir unterhalten uns mit dem früheren US-Botschafter in der Schweiz, Ed McMullen, ein ganz toller Vertreter der Interessen seines Landes und auch ein Freund der Schweiz in Bern damals. er sich sehr eingesetzt hat, auch für ein Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika. Ist aber auch für deutsche Leser, österreichische Leser interessant, weil er relativiert etwas diese Zollpolitik der neuen US-Regierung. Eine Zollpolitik, die natürlich nach dem gestrigen Liberation Day in einen Zollkrieg auszuarten droht. Das ist hier der Tenor der Medienberichterstattung. Ich komme dann gleich darauf zu sprechen. Viele Interviews, unter anderem mit Herbert Kickl, ist ein natürlich sehr prickelnder prickelnder österreichischer Politiker. Wir beschäftigen uns mit der Antisemitismus-Konferenz in Israel und vielen, vielen anderen Themen, die in dieser Woche zu reden gegeben haben. Gestern Abend übrigens volles Haus im luzernischen Hochdorf. Über 400 Gäste, 400 Besucher sind gekommen, rappelvoll da, das Kulturzentrum Braui, unsicheres Europa, sichere Schweiz. Ich habe recht weit ausgeholt für eine geopolitische Standortbestimmung, um die Weltlage von heute, dieses Tohuwabohu, vielleicht etwas fundierter und von der Interessenlage der Länder her zu verstehen, nicht dieser Moralismus, diese emotionale Aufgekratztheit, die uns da immer wieder entgegenbrandet, sondern ich habe versucht, einfach die elementaren Interessen der wichtigsten Akteure und Protagonisten herzuleiten, im Grunde seit dem Zweiten Weltkrieg, natürlich Zusammenbruch der Sowjetunion, Ende des Kalten Kriegs, und man muss einfach in diese historischen Zusammenhänge sich vertiefen, um das zu verstehen, was heute passiert, vor allem den schwierigen, und das war auch ein Fazit oder ein Zwischenfazit, den schwierigen Friedensprozess in der Ukraine. Ich musste darüber auch etwas länger nachdenken. US-Präsident Trump wollte das Ganze ja durch ein paar Telefone gewissermaßen an einem Tag bereinigen. Das war Wahlkampfgeschwätz, aber er hat sicherlich gedacht, das könnte schnell gehen. Er hat mit ein paar wohlwollenden Äußerungen versucht, sich da auch bei der russischen Seite beliebt zu machen. Aber das Thema, und das sind eben die Interessen, Sie müssen immer schauen, was wollen denn diese Länder oder was ist die tiefer liegende Interessenlage? Und die Russen sind im Moment dabei, diesen Krieg zu gewinnen. Die haben gar keine Veranlassung aufzuhören. Und was machen jetzt die Amerikaner, die ausgeschlossen haben, wie ich meine, zu Recht ausgeschlossen haben und zum Glück ausgeschlossen haben, keine Bodentruppen zu schicken? Aber wo ist denn eigentlich das Druckmittel? Und darum wird man jetzt vermutlich sehen, dass Trump auch im Zuge seiner ganzen Zollpolitik die Schrauben anzieht, um einfach die Russen auch zu einem Frieden zu bewegen, damit das Ganze für ihn dann nicht auch noch nach hinten losgeht. Also ich würde davor warnen, jetzt bereits die Champagnerflaschen zu öffnen. Dieser Friede ist noch nicht erreicht. Und je konfrontativer jetzt auch die ganze Stimmung sich da entwickelt, desto gefährlicher kann es werden. Interessanterweise, und das war dann auch noch ein Thema, wir haben auch über die Aufrüstung gesprochen. Die Aufrüstung hat natürlich ihren rationalen Kern darin, dass die EU ihre Verteidigung vernachlässigt hat in den letzten 60, 70 Jahren. Ja, man war der Trittbrettfahrer und die Amerikaner sind nicht mehr bereit, hier die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Das verunsichert natürlich und die EU hat gemerkt, wir stehen nackt da und wir müssen etwas machen. Aber diese Aufrüstung, das wird ja Jahre dauern, bis dann funktionierende Armeen dastehen, man hat leere Kassen und das ist dann wiederum aus der Schweiz das wichtige Thema. Da wird natürlich der Druck zunehmen auf uns, damit man eben die Kohle, das Geld dort holt, wo man glaubt, es habe noch. Also das war so etwas, jetzt nur ganz kurz angedeutet, das Thema des gestrigen Abends. Aber kommen wir zur unmittelbaren Aktualität und das ist natürlich jetzt dominierend in den Schlagzeilen, dieser Handelskrieg, der Zollkrieg, den Donald Trump da entfesselt hat. Punkt 1, kühlen Kopf bewahren. Das ist einmal das Wichtigste. Die Medien sind ja sowieso in ballistischer Konfrontationsstellung gegenüber dieser US-Regierung, gegenüber diesem Präsidenten. Ich habe auch schon vom Anti-Trump-Verblödungssyndrom gesprochen, einfach von der Weigerung, hier sachlich zu argumentieren. Deshalb ist da jetzt sehr viel emotionale Erregtheit dabei in der Berichterstattung, auch viel Häme, und die Medien fühlen sich jetzt da gewissermaßen auch etwas bestätigt in ihren Abgesängen auf Vorrat gegenüber diesem Präsidenten. Also erstens einmal kühlen Kopf bewahren. Zweitens, ich bin ein Skeptiker dieser Zollschranken und Zollmauern. Ich habe jetzt relativ intensiv auch amerikanische Zeitungen heute Morgen gelesen, insbesondere das Wall Street Journal, eine bürgerliche Zeitung, eine kapitalistische Zeitung, sehr marktwirtschaftlich gesinnt, und auch das Wall Street Journal differenziert, aber aufs Ganze gesehen mit einem trüben Fazit. Jetzt dieses Liberation Day von gestern. Man wirft Trump vor, er gehe da sehr willkürlich vor bei der Festlegung der Zölle. Wir haben auch gehört, dass die Belegung der Schweiz mit sehr hohen Strafzöllen, noch höher als die Europäische Union, das ist ja verrückt nachgerade, dass das sogar auf falschen statistischen Informationen beruhe. Das wäre dann natürlich etwas sehr dilettantisch, wenn hier sogar die Berechnungsgrundlagen falsch wären. Kurzum, also wenn dies nun tatsächlich eine endgültige Absage an den Welthandel, an die Globalisierung, an den Freihandel wäre, dann ist klar, wir haben die geschichtlichen Vorläufer, wir haben die historischen Erfahrungen, dann wird das Amerika nicht stärken und es wird natürlich auch den Wohlstand auf diesem Planeten zurückbringen. Ein Weltuntergang ist es nicht, es hängt dann immer noch davon ab, wie man darauf reagiert. Ich habe in der Schweizer Sendung gesagt, die Schweiz muss an ihrer Weltoffenheit festhalten, auch wenn da Amerika jetzt die Mauern hochzieht, da müssen wir, und die Zugbrücken, da müssen wir umso weltoffener operieren und uns auf unsere Stärken besinnen, und die Schweiz muss an ihrer Unabhängigkeit festhalten. Das gilt natürlich auch für Deutschland, gilt für andere Länder. Wenn es draußen stürmt, dann muss man die Betriebe, die Bürger entlasten. Da können sie nicht auch noch mit riesigen Steuerforderungen, Gewaltschulden die Leute da an die Wand drücken oder mit der Kreditkarte der Kinder irgendwelche Dinge bezahlen, die sie sich gar nicht leisten können. Dann ist der Zeitpunkt gekommen, die Unternehmen zu entlasten, damit sie sich flexibel auf so eine Situation einstellen können. Was ist das Motiv? Drittens, der amerikanischen Regierung. Trump möchte natürlich einen Trend rückgängig machen, der den USA sehr stark zu schaffen macht, nämlich die Auslagerung von Industrieproduktionen, die nach Vietnam, nach China und so weiter gegangen sind. Und das möchte er zurückholen. Er belohnt ja Länder, die dann Firmenstandorte aufbauen in den USA. Und es gibt, das darf man nicht verschweigen, das gehört eben auch zur Wahrheit dazu, es gibt bereits Tendenzen, ich habe gelesen, Siemens zum Beispiel ist schon dabei, Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten aufzubauen. Das gilt es zu berücksichtigen, das ist das Ziel. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, weil ein tiefer liegendes Problem natürlich auch der Vereinigten Staaten von Amerika im Bildungswesen besteht und auch in der ganzen Berufsausbildung haben die Amerikaner denn tatsächlich diese Fachkräfte, die vonnöten sind, das ist das eine. Und das zweite, sie haben natürlich ganz massive auch gewerkschaftliche Regulierungen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist eben auch nicht ein freier Arbeitsmarkt, wie man das sich idealerweise vorstellen könnte. Also da gibt es ganz, ganz viele Fragezeichen. Und wie gesagt, ich bin ein grundsätzlicher Verfechter des Freihandels, nicht des naiven Freihandels. Wir haben während der Corona-Pandemie gesehen, dass es da zum Teil unbalancierte Abhängigkeiten gab. Und das musste man korrigieren. Aber mit dieser merkantilistischen Zollschrankenpolitik, da glaube ich nicht, dass etwas Gutes dabei herauskommen kann. Trump-Tariffs aim to bring down curtain on era of globalization. Also das ist hier der Leitartikel des Wall Street Journal. Das Ende der Globalisierung, wie wir sie kennen. Nun, es wird natürlich auch einen Staatsschub bringen, einen Bürokratisierungsschub, und Washington wird dann zum Hauptquartier der Lobbyisten und der Unterhändler. Jetzt werden dann natürlich riesige Delegationen in die USA entsandt, um dabei König Trump vorstellig zu werden, auf das er ihnen Vergünstigungen gebe und so weiter. Lobbyisten werden in diesem Sumpf massiv profitieren und die werden sich da Yachten und schöne Häuser kaufen können. Das ist natürlich auch eine ganz üble Nebenwirkung dieser Zollpolitik. Allerdings, Trump ist auch unberechenbar. Er ist ein Dealmaker. Er ist einer, der dann doch auch schaut, es braucht ja immer noch einen anderen auf der anderen Tischseite. Nützt dir ja nichts, wenn der andere tot ist. Dann kannst du auch nichts mehr verkaufen. Dann bist du auch erledigt. Also die Möglichkeit, dass dann hier sich die Lage wieder ändert, ist gegeben, aber selbstverständlich große Verunsicherung. Dann wird darüber spekuliert, dass sich Elon Musk allenfalls zurückziehen könnte aus der US-Politik. Dies vor allem nach seiner verunglückten Intervention in die Richterwahlen von Wisconsin. Ich habe gestern darüber gesprochen, dass die Republikaner in Florida Erfolge erzielen konnten. Immerhin eine gewisse Bestätigung des Trump-Kurses in Wisconsin allerdings ist die von Musk und Trump unterstützte Richterwahl, also der Richterkandidat, der ist nicht durchgekommen, stattdessen die von den Demokraten favorisierte Richterin. Und das wird jetzt natürlich und ist es auch als Schlappe gewertet von Musk, der da sogar noch mit Millionen Prämien gelockt hat, Wettbewerbe veranstaltet und offensichtlich findet da in den USA eine ziemlich kritische Diskussion statt über das Wirken dieses Unternehmers, der natürlich nicht erfahren ist politisch und sich da auch vergaloppieren kann, selbstverständlich. Ungeachtet all dessen bin ich ein Befürworter von Unternehmern in der Politik. Das führt natürlich zu manchmal zu solchen Rumpeleien und Unverträglichkeiten, aber mir ist das hochgradig suspekt und macht mich misstrauisch, beziehungsweise ich bin dagegen, wie jetzt die Medien da eine Wagenburg aufbauen und unglaublich allergisch reagieren, so als ob das überhaupt nicht in die Tüte kommen könne, dass sich da irgendwelche Quereinsteiger und Unternehmer in die Politik verirren. Nein, im Gegenteil, wir brauchen mehr Unternehmer in der Politik, mehr Leute, die Erfahrung haben, wie es eben ist, Geld zu verdienen und nicht nur einfach Geld auszugeben. Trumps neue protektionistische Ära, das ist die Financial Times, und die Financial Times spricht von einem Zoll Blitzkrieg, das natürlich auch die große Schlagzeilen, das Schlagzeilengewitter in den deutschen Medien. Amerikas Zollhammer endete nie gut, ein interessanter, auch historischer Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Netanyahu, trotz internationalen Haftbefehls in Ungarn. Ich weiß, das ist ein kontroversielles Thema. Ich habe übrigens gestern in Hochdorf den Nahostkonflikt nicht angesprochen, weil der Nahostkonflikt ist für mich ein ewiger Regionalkonflikt. Ein ewiger Regionalkonflikt. Die kämpfen, die kriegen dort seit 3000 Jahren und ich bin da nicht bereit, jetzt voll da einzusteigen. Das ist nicht eine Priorität, meine ich, der internationalen Politik. Das ist ein fürchterliches Geschehen und natürlich selbstverständlich löst das auch Empörung aus. Ich weiß, das ist eine sehr auch emotionale Thematik, aber ich habe das gestern in dieser Stoßrichtung ungefähr eingeordnet. Es ist einfach ein lokaler, regionaler Konflikt, der seit sehr, sehr langer Zeit tobt, letztlich biblischen Ursprungs ist. Ich meine, man muss das in dieser Dimension sehen, das ist jetzt kein Werturteil, das ist einfach eine nüchterne Feststellung. Auf jeden Fall der israelische Ministerpräsident Netanyahu jetzt bei Viktor Orban in Ungarn. Und ich sage Ihnen, mir imponiert das einfach, wie dieser Viktor Orban sich da aufbäumt, auch jetzt gegen diesen Strafgerichtshof in Den Haag, der aus meiner Sicht fragwürdig ist. Ich bin nicht dagegen, dass Großverbrecher vor Gericht gestellt werden, aber ich bin ein Skeptiker dieser zwingenderweise eben sehr einseitigen Justiz und sehr willkürlichen Justiz. Und man kann eben mit diesem Strafgerichtshof in Den Haag auch viel Schindluderei betreiben. Dann in Deutschland noch eine Nachricht, die zum Teil schon gestern durch die Medien gegangen ist. Zunahme der Gewaltdelikte in Deutschland, vor allem auch die Gewalt gegen Frauen, Vergewaltigungen insbesondere, die hat stark zugenommen. Und dies natürlich auch vor dem Hintergrund der Aussagen des Direktors des Bundesamts für Migration in Deutschland, der gesagt hat, das deutsche Asylsystem ist gescheitert, man müsste aufhören, man müsste in eine ganz andere Richtung marschieren. Die Aufrüstung, der Zustand der Streitkräfte ist nach wie vor ein großes Thema und das kann man als Erfolg jetzt tatsächlich verbuchen der Trump-Regierung, denn es war Trump, der vor vielen Jahren sagte und auch ausgelacht wurde, dass die Europäer ihre Verteidigungsausgaben erhöhen müssten. Und jetzt hat man es gemerkt, dies vor dem Hintergrund, dass die Amerikaner nicht mehr bereit sind, eben die Kastanien aus dem Feuer zu holen und da die Kriege auch für die Europäer zu führen. zum Beispiel in der Ukraine. Das können sich die Amerikaner schlicht nicht mehr leisten in der heutigen Welt. Das war auch ein Thema gestern in Hochdorf. Es ist eben nicht mehr so wie gleich nach dem Kalten Krieg, dass die USA alleine bestimmen. Es gibt jetzt eben andere erstarkende Mächte. China, extrem tüchtig, hat sich da aus der absoluten Armut hochgearbeitet, schon fast ebenbürtig oder mehr als ebenbürtig wie die Vereinigten Staaten, produzieren da gewaltige Produkte, aber auch in der Autoindustrie, mittlerweile Japan überholt. Russland auch stärker geworden in den letzten Jahrzehnten. Es ist nicht mehr so, dass die Amerikaner alleine entscheiden können. Und in den USA gibt es sehr, sehr viele Probleme. Und das ist natürlich auch der Hintergrund jetzt dieser Friedensbemühungen von Trump. Die Amerikaner können es sich schlicht auch nicht mehr leisten, überall diese Kriege zu führen. Und sie sind ja bereits verzettelt im Nahen Osten, im Südchinesischen Meer und eben auch in Europa. Und der amerikanische Steuerzahler wird das nie begreifen, warum er jetzt da Milliarden abknipsen soll für die Ukraine. Das leuchtet einfach nicht ein, während gleichzeitig Fabriken geschlossen werden. Also man muss jetzt auch diese ganze Zollpolitik, die hier natürlich starke, auch emotionale Reaktionen auslöst vor dem Hintergrund der amerikanischen Interessen, ganz nüchtern beurteilen. Nun, diese Interessen laufen natürlich zum Teil unseren Exportinteressen zuwider. Jetzt muss man hier eine Lösung finden und die Lösung kann nicht darin bestehen, meines Erachtens, jetzt auch noch in einen massiven Zollkrieg einzusteigen, sondern man muss eben versuchen, hier dann die Flexibilität, die Weltoffenheit zu bewahren. Das heißt zum Beispiel in Deutschland auch, dass man Frieden schließen muss mit Russland, selbstverständlich, man muss Frieden machen mit Russland, man muss dann eben mit anderen Handelspartnern arbeiten können, man muss Frieden machen mit China. Das sind hier die Konsequenzen, die zwingend zu ziehen sind. Ja, nicht darf man sich da in etwas hineinsteigern, was absolut fruchtlos ist. Dann, was mich berührt hat, aber ich habe jetzt keine Zeit mehr darauf einzugehen, ist natürlich der Tod des Hollywood-Schauspielers Val Kilmer, der ja eine unglaubliche Karriere hingelegt hat und am Schluss seine Stimme verlor aufgrund von Kehlkopfkrebs, plötzlich ein Wrack. Das ist ja sehr, sehr schnell gegangen, hat man das Gefühl. Er war etwas still geworden um ihn. Er hatte riesige Erfolge in den 80er und 90er Jahren gehabt, unter anderem in dem Oliver Stone-Film The Doors. Da spielte er den Sänger Jim Morrison und er hat sich ja fast bis zur Ununterscheidbarkeit diesem legendären Rocksänger angenähert und sogar die Musikeinspielungen dann selber gesungen, habe sich auf dem Set als Jim ansprechen lassen. Ein großes schauspielerisches Talent, auch eine Fieberkurvenexistenz in Hollywood mit vielen berühmten Liebschaften. Dann ab 2000 eben ist es etwas stiller um ihn geworden. Auch eindrücklich Val Kilmers Auftritt in dem legendären Thriller von 1995, Heat von Michael Mann, mit den beiden Hauptprotagonisten Robert De Niro und Al Pacino, mit jener unsterblichen Robert De Niro-Zeile: If you spot the heat around the corner, you gotta leave the building within 30 seconds. Also wenn Sie spüren, wie die Hitze steigt, müssen Sie das Gebäude innerhalb von 30 Sekunden verlassen können. Die Melancholie des Berufsverbrechers, der dann am Schluss in einem Showdown am Rande eines Flughafens in Los Angeles vermutlich, aber da will ich mich jetzt nicht auf die Äste hinauswagen, dann noch gestellt wird von dem mit Jagdinstinkten ausgestatteten Polizisten Al Pacino, der damals schon etwas die Unsitte an den Tag legte, seine Rollen zu überinszenieren. Aber hier hat es dann noch irgendwie im Griff gehabt, aber mit dieser sehr sparsamen und reduzierten, konzentrierten Spielweise von Robert De Niro ein ganz grosses auch Schauspielerduell in der Geschichte des Films, ein Meilenstein des Kinos. Heat und ganz nahe dran am Olymp Val Kilmer, der nun im Alter von erst 65 Jahren gestorben ist. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International für heute. Lassen Sie sich da vom Zollkrieg nicht ballistisch aufwiegeln. Bewahren Sie einen kühlen Kopf. Ich freue mich, wenn wir uns spätestens morgen wiedersehen. Heute Abend bin ich im österreichischem Fernsehen, bei Servus TV in einer Diskussion. Da geht es ums Thema Schulden, Rolle des Staates. Vielleicht werden wir auch noch über diese Zollkriege sprechen. Würde mich freuen, wenn Sie auch da dabei sind. Bis bald und einen geruhsamen Einstieg so allmählich ins erweiterte Wochenende.